Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Heute habe ich gleich zwei Gäste, über die ich sehr glücklich bin. Denn wir haben sie eingeladen, weil sie kürzlich mit einer Nachricht von sich reden gemacht haben, die ein absolut positives Signal für den stationären Einzelhandel ist. Es geht um Olivia Pfeiff und ihren Bruder Lloyd. Gemeinsam mit Olivias Ehemann Jacopo de Manzolini führt ihr in Nürnberg den Luxusstore Amazon Rinaldi und übernehmt ab Dezember das traditionelle High-End-Geschäft Benisch in Augsburg. Ich freue mich sehr, dass ihr heute aus Nürnberg zugeschaltet seid. Ganz herzlich willkommen, Olivia Pfeiff und Lloyd Pfeiff.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Hallo Silke.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass es heute geklappt hat.
Ja, finde ich auch. Super, super. Ja, vor kurzem haben wir erst darüber berichtet, so knapp 3 Wochen ist es her, dass ihr jetzt die über 40-jährige Historie des Designerstores Benisch in Augsburg von Rosemarie Benisch weiterführt. Ihr habt also offensichtlich so richtig Bock auf stationären Einzelhandel und setzt damit auch ganz klar auf die Zukunft von Brick and Mortar. Und warum und wie man das so erfolgreich macht, darüber wollen wir heute uns ein bisschen unterhalten. Vielleicht wollt ihr euch selbst noch mal kurz vorstellen, was genau ihr bei Amazon Rinaldi, was ja eigentlich euer Business bislang ist, so macht, welche Funktionen ihr beide so erfüllt.
Sehr gerne. Also bei uns ist das Spannende, dass eigentlich wir als Charaktere sehr verschieden sind. Jeder hat unterschiedliche Interessen und das ergänzt sich unheimlich schön. Bisher bin ich immer auf der ganz im Einkauf und dekorativen Seite und für den Retail zuständig. Und alles, was die, ich sage immer, die Vertrauens- und Hirnfragen in der Familie betreffen, freue ich mich sehr, dass ich dann immer meinen Bruder an der Seite habe und wir uns da gegenseitig austauschen können.
Genau, also bei mir hat es begonnen mit einem klassischen BWL-Studium, was mir den kaufmännischen Hintergrund gegeben hat für das Ganze. Und habe dann unseren Vater, der früher diese Position von mir hatte, einige Jahre begleitet und bin nun in dieser Position, dass ich mich um den kaufmännischen Bereich kümmere, der doch bedeutend wichtiger wurde auch in den letzten Jahren, um das Reporting nach außen sicherzustellen, um die Schnittstelle einfach zu den verschiedensten Firmen und Beteiligten hier sicherzustellen. Und das ist mein Bereich. Also alles, was es im Hintergrund abspielt und nicht auf der Bildfläche wie Olivia.
Weil du eben gesagt hast, es ist ganz wichtig, was du machst mit dem kaufmännischen Bereich. Ist es wichtiger geworden sogar zuletzt? Jetzt auch im Vergleich zum Einkauf vielleicht, was Olivia macht?
Also was ich feststellen musste in letzter Zeit ist, dass es sehr wichtig ist, dass zum Beispiel das Reporting der finanziellen Zahlen nach außen hin sehr up-to-date ist, weil die Firmen einfach in der aktuellen Zeit sehr, sehr stark darauf bedacht sind, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die ein perfektes Reporting haben und hier auch bei den Kreditversicherern immer die neuesten Zahlen haben wollen. Und wenn man hier nicht immer up-to-date ist, dann ist man ganz schnell in schlechtem Licht und hat schlechte Zahlungskonditionen bis hin zur Vorkasse und solche Situationen wollen wir natürlich nicht.
Wir versuchen uns auch immer mehr noch besser zu controllen, also immer noch schneller zu controllen, dass wir viel rechtzeitiger reagieren können. Speziell durch unser Online-Business und auch den stationären Handel haben wir 2 verschiedene Standbeine und die muss man regelmäßig kontrollieren, dass eben auch die Renditen schön bleiben und hoch bleiben, denn die Margen von den Firmen, das weiß jeder, die sind sehr immer geringer und immer strammer, der Gürtel wird immer enger. Das heißt also, man muss, damit die Renditen für eine Firma in unserer Größenordnung lohnenswert bleiben, wirklich ganz, ganz genau und regelmäßig kontrollieren. Und somit sitzen wir sehr oft zusammen und stecken die Köpfe zusammen, wo wir in welchen Stellen einfach am rentabelsten sind.
Kannst du noch sagen, inwiefern es schwieriger geworden ist mit den Margen oder wie sich das verändert hat?
Ja, es ist schon spannend. Da weiß man ja schon genau, da brauchen wir nur sprechen über Kering, was ja der Vorreiter ist in der 2.0-Kalkulation bei einem Sneaker 1.95. Und dann, da gehen wir gerade weiter. Also bei Prada ist es nicht so viel anders mit 2.1. Also da ist eine Firma, die eine 2.3 oder 2.5er Marge hat, ist ja noch Luxus.
Aber könnt ihr mit solchen Margen trotzdem euer Business noch profitabel betreiben? Oder ist das vielleicht
auch? Wir haben das gelernt. Wir haben jetzt zusätzliche mit einer eigenen Kaschmirlinie, die man mit einer anderen Marge dann auch anbieten kann, mit eigenen Kollektionen, die das Ganze spannend machen und mit weniger Sale. Also wir tatsächlich haben sehr, sehr wenig Sale. Wir arbeiten stark mit Carryover-Produkten, die dann keine Saisons haben, versuchen besser einzukaufen und weniger zu reduzieren.
Wie gelingt es, dass man weniger Sale macht? Also ich habe den Eindruck, es wird ja immer früher und online, immer mehr Sale.
Ja. Online ist das tatsächlich so. Nur wenn man den stationären Einkauf so trimmt, dass man halt sehr genau analysiert und überwacht, dass man versucht, die richtigen Produkte zu kaufen, die Produkte, die nächste Saison vielleicht wieder in den Kollektionen sind, die man nicht reduzieren muss und man sich vielleicht dann auch nicht von diesem Druck, sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, würde ich sagen lassen, sondern einfach sagt, okay, dann wird es halt nicht reduziert und man macht vielleicht ein kleines bisschen kleinere Brötchen in der Phase, hat aber eine bessere Marge. Das muss man abwägen.
Vielleicht auch mal eine Produktgruppe swappen, austauschen, wenn man merkt, es läuft nicht, schnell hier reagieren, um einfach am Ende der Saison den höchstbesten Abverkauf zu erzielen. Ja.
Wie flexibel sind denn da die Firmen im Luxussegment? Ist das doch eigentlich nicht so leicht, oder? Oder
nicht geht so das leicht. Doch? Allerdings, wenn man das richtig den Firmen auch erklärt, also wir hatten jetzt gerade auch eine Anfrage bei Max Mara gestellt, nein, wir machen diesen Austausch nicht. Dann haben wir argumentiert und gesagt, aber es geht natürlich auch darum, das Produkt, das Brand maximal bestmöglich nicht on sale zu präsentieren. Da geht es einfach um ein Markenbild, um Markenerhalt. Also es ist ja auch im Sinne der Brands, gerne nicht zu reduzieren. Dann habe ich gesagt, wenn ich einen Austausch mache und dafür die Bestseller bekomme, die ich dann nicht reduzieren muss, dann macht es ja Sinn für uns beide. Und wir haben da schon bei vielen Firmen, sind die Firmen elastischer geworden. Also von Dolce & Gabbana über The Row sogar jetzt mal swappen können. Also man muss dann halt einfach fragen. Ist viel Arbeit, aber das muss man machen.
Erzähl doch überhaupt mal ein bisschen, welche Labels ihr so im Sortiment habt. Ihr habt ja wirklich eine riesige Bandbreite an Designer-Labels im Portfolio. In Nürnberg jetzt erstmal, ne?
Ich muss sagen, das Ganze war eigentlich eine verrückte Zeit. Als damals Corona gekommen ist, ist Farfetch explodiert und wir wurden mutiger und haben viele Brands auch mal ausprobieren können in dem Online-Boom, wo wir gesagt haben, okay, mal schauen, was da noch zu holen ist. Und haben uns dann an viele verschiedene Brands einfach dran getraut und haben gemerkt, dass wenn man sie auf den Kunden richtig auswählt, auch viel breiter einkaufen kann und dadurch auch unabhängiger wird von einem eigenen Produkt. Uns ist 2019 hat Gucci ja entschieden, aus dem Retail rauszugehen. Wir standen dann von heute auf morgen ohne Gucci da, mussten das alles auffangen. Daraufhin haben wir viele neue Brands gekauft. Heute sind wir wieder mit Gucci im Team und freuen uns sehr, es wieder haben zu können.
Und wie wichtig, du hast eben schon online angesprochen und Farfetch und dass ihr da gerade in der Corona-Phase sehr expansiv unterwegs wart. Wie wichtig ist das Online-Business heute noch für euch? So auch anteilig? Welchen Anteil hat es?
Glaube ich wieder 30-70. Also wir sind eigentlich wieder an den Post-Covid-Zeiten wieder hingekommen. Das heißt also, der In-Store ist gewachsen und online ist wieder geschrumpft.
Ist vielleicht auch der Grund für die Expansion jetzt nach Augsburg, also für die stationäre Expansion, auch, dass das Online-Geschäft wieder so ein bisschen sich normalisiert hat oder zurückentwickelt hat?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben eigentlich gerade zu Beginn von Corona eine Umstrukturierung bei uns angestoßen, die glücklicherweise dann genau zur richtigen Zeit war. Wir haben zum Beispiel angefangen, unser Warenwirtschaftssystem abzudaten oder umzustellen kurz vor Corona, weil wir eben die Idee eines eigenen Online-Shops schon im Kopf hatten und es ging nur damit einher. Es war dann genau zur richtigen Zeit, dass wir unseren eigenen Online-Shop launchen konnten. Zusätzlich hatten wir eine professionellere Anbindung auch an Farfetch, was dann auch in der genau richtigen Zeit kam, um hier nicht mehr Bestände manuell updaten zu müssen, sondern dass das alles automatisch funktioniert hat. Das war vorher nicht möglich. Und dann kam natürlich Corona und dieser wahnsinnige Boom im Online-Handel, der uns dazu gezwungen hat, auch an unseren Strukturen innerhalb des Unternehmens zu verändern, mussten da unheimlich aufrüsten, weil es vorher einfach keinen Bedarf in der Hinsicht gab.
Was habt ihr da so alles gemacht? Also was muss man sich vorstellen?
Ja, Leute eingestellt, die unsere Products uploaden im eigenen Store, die Sachen fotografieren, die von Pickern, Packern bis, also wir einfach ein ganz anderes und wir mussten unser Team komplett, ja, wirklich ausweiten, weil wir natürlich unser Personal im Laden alles trotzdem weiter beschäftigt haben, um unsere Stammkunden, die uns wahnsinnig treu waren in der Zeit, trotzdem sehr gut zu betreuen. auch über die Instagram-Channels und so weiter. Also wir haben wirklich in der Zeit eine ganz, ganz intensive Aufbau der Struktur betrieben.
Lagerordnung war auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns erst durch das Online-Business aufgefallen ist, wie wichtig die Lagerordnung ist. Denn wenn plötzlich...
Was heißt es? Also wie die Regale
genau,
da eingeräumt
sind. Also wenn du zum Beispiel, du hast ein Lager, wir haben ja einen Lagerpool, woraus dann quasi unser Online-Shop oder Farfetch und auch der Physical Store sich bedienen. Und plötzlich ist es viel wichtiger, dass das Lager ständig und immer perfekt ist und immer geordnet ist, in einem ganz anderen Zustand, als wenn der Verkäufer rein für seinen Bedarf, für seine Kundenfläche die Ware entnimmt. Denn auch das Thema Retouren oder wieder einsortieren, das ist plötzlich ein ganz anderer Fluss auf derselben kleineren Fläche. Und allein schon für die Lagerordnung haben wir dann neue Personen mit einstellen müssen, weil sonst hätten wir quasi das Flächenpersonal, die aber für den super Umsatz auf der Fläche unheimlich wichtig ist und was auch in der heutigen Zeit nicht einfach ist zu finden, hätten wir sie ja die ganze Zeit lagerschlichten lassen müssen. Das ging ja auch nicht. Insofern allein schon da ging's los mit Einstellungen, Einstellungen, Einstellungen.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Was heißt Einstellungen, Einstellungen, Einstellungen? Wie viele Leute habt ihr aufgebaut in der Zeit?
Bestimmt 10 zusätzliche Arbeitsplätze haben wir mindestens geschafft.
Vielleicht sogar mehr.
Ja.
Vielleicht sogar mehr. Mindestens.
Also Backoffice, alles Backoffice.
Alles Backoffice.
Genau, aber ja, nicht nur Backoffice, also auch wirklich, wenn es dazu zählt, also Picker, Packer, Product Uploader,
Fotografen,
all das, was eben notwendig war, um diese große Nachfrage im Onlinehandel bedienen zu können damals.
Naja, es war auch früher so, Silke, früher hattest du sehr viele Angestellte im Retail, sehr viele im Verkauf. Plötzlich sind die auch durch Corona ja weggebrochen. Du hast ja händeringend einen Verkäufer gesucht. Das darf niemand. Und dann durfte man sich aus dieser niedrig besetzten und filigranen Ressource wie ein Ei, diese Leute, die konnte man dann auf gar keinen Fall mit anderen Aktivitäten noch beschäftigen. Das heißt, man musste denen den Rücken frei halten, maximal, um zu verkaufen.
Ist es immer noch so schwierig, auch Verkaufspersonal zu finden?
Vielleicht ein bisschen besser, aber in der Qualität, die wir suchen, schwierig.
Und hilft euch diese interne Struktur, die ihr aufgebaut habt, jetzt auch für das stationäre Business?
Auf jeden Fall, weil natürlich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine Ordnung im Lager natürlich immer gut ist. Also wir sind jetzt einfach etwas, ich wollte jetzt mal sagen, überstrukturiert für das aktuelle Aufkommen, weil natürlich ist es im Onlinehandel deutlich, deutlich zurückgegangen. Hingegen ist erfreulicherweise die ganze Nachfrage im stationären Handel sehr, sehr gut zurückgekommen. Also wir haben sehr erfreuliche Ergebnisse momentan im Laden. Und da hilft es natürlich trotzdem, wenn man eine gute Struktur hat. Vorher sind wir immer an der Linie gelaufen, ungefähr so immer auf der letzten Rille. Und nun läuft halt alles flüssig und schön und jeder ist für sein Pensum gemacht und ist ordentlich ausgelastet oder nicht überlastet, sagen wir mal so.
Und was hat dann jetzt den Ausschlag gegeben oder war die Motivation, um den Store in Augsburg zu übernehmen? War es die neue Struktur? Ist es die Frage, dass man heute expandieren muss überhaupt, um das stationäre Business am Laufen zu halten? Oder war es die Motivation, die Limite der Designer-Brands zu erfüllen, die ja auch nicht kleiner werden? Was hat den Ausschlag gegeben? Und wie viel Mut und Risikobereitschaft hat euch das gekostet? Also könnt ihr ruhig schlafen?
Ja. Wir können dann sehr gut schlafen, Gott sei Dank, ja. Also ausschlaggebend war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir uns so eine tolle Struktur aufgebaut, die jetzt eigentlich bereit wäre, wirklich größere Volumen auch abzuhandeln. Und es wäre ein Riesenjammer, diesen großen Aufwand, den wir betrieben haben, um die Struktur zu erstellen, jetzt irgendwie kleiner machen zu müssen, weil sie nicht ausgelastet ist. Und das ist ja irgendwie nicht der Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen haben wir gesagt, alles klar, was liegt näher, als irgendwie mal die Augen offen halten, ob sich nicht irgendeine Möglichkeit ergibt, ohne jetzt wirklich aktiv geworden zu sein.
Wir wussten das noch nicht. Wir wussten das noch nicht.
Wir wussten gar nicht. Dass, wir haben einfach nur gesagt, Mensch, und haben ein bisschen rumgesponnen in der Familie und haben gesagt, Mensch, wenn sich mal was ergibt und dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit. Aber es war wirklich eine Spinnerei, die irgendwie so in der Vision irgendwie war. Also lag gar nichts auf dem Tisch.
Und erzählt mal, wie kam es dann dazu? Ihr kanntet ja Frau Benisch sicherlich.
Ja, wir kennen uns tatsächlich sehr gut und es ist auch eine sehr freundschaftlich-geschäftliche Partnerschaft irgendwie entstanden. Wir haben uns immer wieder ausgetauscht über Orders, über Fragen, die wir hatten, weil ja auch sie eben in ihrer Familie Nachfolge hatte mit dem Laden, so wie bei uns eben. Und da gab es dann doch viele Parallelen. Und eines Tages, dann war ich dann im Sommerurlaub und dann rufen sie mich an und sagen eben, sie möchten dann doch aufhören, denn am Ende, die Nachfolge hat sich so dann doch nicht mehr ergeben. Es wäre wohl einfach jetzt an der Zeit, wenn man es weitermacht, wahrscheinlich auch zum Wachsen gekommen oder so. Und ich glaube, da war dann einfach strukturell vielleicht, das ist genau das, was bei uns überstrukturiert ist, dann dort vielleicht unterstrukturiert. Und sie wollten aufhören.
Okay, und dann hast du gesagt, geht nicht, geht auf gar keinen Fall.
Ja, Moment, wie aufhören, ich lag noch auf dem Liegestuhl und ich sagte, Mann, ich komme am Montag. Und mein Bruder war leider auch noch im Urlaub und ich konnte es doch niemandem sagen, aber da konnte ich dann tatsächlich eine Woche nicht schlafen, weil ich dieses Geheimnis dann eine Woche für mich gehalten habe.
Wie, also du hast die Entscheidung auf dem Liegestuhl getroffen, also dann spontan?
Ja, also hinfahren und diskutieren und nicht alle jetzt dazu, alle ins Auto setzen und wir da jetzt hinfahren und das jetzt durchzudiskutieren.
Okay.
Diese Entscheidung hatte ich. Und dann waren alle wieder daheim, dann rufe ich alle an und dann waren tatsächlich alle irgendwie dabei. Und dann sind wir da zu dritt hingefahren.
Also du musstest auch nicht die Jungs überreden, also das war kein Problem.
Musst du dich überreden?
Nein, nein, auf jeden Fall nicht.
Und was habt ihr jetzt vor in Augsburg? Also kann man euer Konzept Emerson Rinaldi einfach so dann auch in der Distanz umsetzen? Oder erzähl erstmal, was macht ihr da vielleicht genauso oder auch anders als in Nürnberg?
Genau. Also wir haben tatsächlich letzten Sommer einen sehr guten, inzwischen auch tatsächlich einen sehr guten Freund in unser Verkaufsteam mitgeholt als Store-Manager, den Nino Rahmann, der uns dann auch auf der Fläche mit unterstützt hat, weil wir familiär auch ein kleines bisschen gesundheitlich gestruggelt haben und gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der uns in dieser Phase unterstützt. Und dann kam er und hat Store-Management in Emerson Rinaldi Nürnberg übernommen für diese Phase und ist ganz toll reingewachsen und auch er tatsächlich hatte Lust auf so eine neue Challenge. Und er ist auf jeden Fall mit an Bord, kennt Emerson Rinaldi auch schon seit über 15 Jahren und er möchte da Teil dieses Projekts sein. Und er wird dann in Augsburg das Store Management für uns übernehmen und wird dann die DNA von Nürnberg quasi mit integrieren.
Was heißt es? Wie würdest du die DNA von Emerson Rinaldi beschreiben?
Ja, also ich denke, dass das Einkaufen ein Erlebnis sein muss. So würde ich das auf jeden Fall sagen. Das haben wir schon immer zelebriert, dass es undeutlich mehr gibt als ein reines Produkt. Denn die Produkte selbst sind austauschbar. Aber die Leidenschaft für Mode und die Leidenschaft für verschiedene Kombinationen und Leidenschaft für den Menschen, das würde ich tatsächlich auch nochmal unterstreichen. Denn Retail ist auch unabhängig vom Produkt auch menschlich etwas ganz Besonderes. Denn man kommt sich sehr nah, ist fast schon wie so ein bisschen beim Friseur. Man kommt sich sehr nah durch das Ganze auch in der Kabine und die Dienstleistung, einem Menschen in den Schuh zu helfen und das noch so zu zelebrieren. Das ist, denke ich, wirklich ein ganz besonderer Punkt bei uns und eben die Kombinationen aus internationalen Designern und ja, coolen Looks, würde ich mal sagen.
Du hast ja eben schon diese menschliche Beziehung und Nähe angesprochen, die dir ganz wichtig ist oder die euch ganz wichtig ist für euer Konzept. Ihr seid ja auch super aktiv mit Events, die ihr veranstaltet. Auf Instagram macht ihr sehr viel. Sag doch nochmal, was ihr da genau so macht und wie wichtig das für euer Konzept ist.
Ich habe ja, manche denken vielleicht, wir machen schon zu viel. Das könnte vielleicht durchaus sein. Allerdings ergeben sich ja dann auch so gewisse Themen. Also wir planen das Jahr nach gewissen Themen und Aktivitäten, die das Leben so im Alltag mitbringt. Ob das jetzt ein Muttertag ist und ob das ein Weltfrauentag ist oder ob das einfach zufällig ein neuer Designer ist, den wir launchen. Und jetzt hatten wir Halloween-Drinks für Halloween. Also es muss auch nicht immer etwas ganz Großes sein, aber einfach ein nettes Get-Together, wo man einen kleinen Aufhänger hat, um den Kunden wieder vielleicht mit etwas Neuem zu überraschen. Und es kommen aber unter anderem auch mal Influencer wie jetzt Vicky Rada mit ihrer eigenen Kollektion zu einem Ladies Brunch. Wir hatten jetzt Ariane Ernst als Pop-up, um eben auch neue Generationen, die Nachwuchsgenerationen zu ziehen. Denn ich denke, das ist wichtig, dass der Kunde von morgen sind vielleicht die jüngeren Frauen. Genau, und so planen wir eigentlich immer das ganze Jahr durch. Da ist selten Stillstand.
Und nun ist es ja so, dass ihr viel Stammpublikum habt in Nürnberg, in eurem Hauptgeschäft. Und du bist ja da so auch die Frontfrau, die eben ja alle kennen und die einen engen Kontakt zu den Kundinnen pflegt und zu den Kunden. Wie kann man das auf die Distanz übertragen? Du hast mir ja schon mal im Vorfeld, als es um die Nachricht ging, erzählt, dass ihr schon Kontakte sucht zu Galerien, zu Restaurants, zu Hotels in Augsburg, auch zum FC Augsburg, also zu den Fußball-Bundesligaspielern. Was muss man denn alles für Aktivitäten heutzutage entfalten, um so ein Geschäft erfolgreich zu betreiben? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also wir waren total perplex, wie offen die Augsburger sind, oder Leute? Also die sind so offen. Also wir haben jetzt gemerkt, ein tolles Hotel. Es gibt das Maximilians, das ist ein 5-Sterne-Hotel. Die hatten schon von ihrer Seite uns kontaktiert, bevor es überhaupt losgeht, dass wir denn was zusammen machen müssen. Also es war Wahnsinn. Okay. Also die sind auch selbst so emsig und aktiv. Also ich hatte den Eindruck, Augsburg hat nur drauf gebrannt, dass da endlich wieder was los ist.
Bisher wurden wir mit sehr offenen Armen empfangen, auf jeden Fall.
Ja. Wahnsinn. Allein schon der Vermieter vom Galeristen. Wir haben jetzt übermorgen einen Termin mit einer ganz tollen Frau, mit einer wunderschönen Galerie, die auch einen Event nach den anderen in Augsburg schmeißt. Und sie wird vielleicht, wenn wir Glück haben, uns im Store mit ihren Werken beschmücken. Also quasi eine Convention mehr oder weniger. Wir werden dann ihre Werke bei uns mit ausstellen.
Ja, wir sind noch nicht sehr tief drin, aber der Eindruck ist entstanden, dass dort ein sehr gutes Netzwerk und eine gute Community herrscht.
Aber würdet ihr auch sagen, es ist essentiell, dass man dieses Netzwerk aufbaut und dass es ohne dieses Netzwerk gar nicht geht?
Ja, in unserem Fall schon, sonst würden wir komplett bei Null beginnen. Also wir brauchen definitiv diese Leute als Schlüsselpersonen, die uns dann hoffentlich auch den Schlüssel zu der richtigen Klientel.
Ja, wäre auch schade, wenn man das nicht nutzen würde, weil es ist einfach eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten in dem Fall. Also man kann ja, es können ja alle davon profitieren und warum sollte man da nicht an einem Strang ziehen?
Und ja, habt ihr vielleicht sonst noch ein paar Tipps, wen man so alles anzapfen kann? Also nicht nur die Fußballer, wen geht ihr sonst noch so alles an?
Genau, als Kunstgalerien ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, aktuell, denn auch die Galerien suchen neue Flächen zum Ausstellen, denn einfach nur so durch eine reine Galerie ist es auch ein bisschen schwieriger geworden. Die suchen immer Partner, das hilft auf alle Fälle. Dann Hotels ist natürlich ein ganz wichtiger Eyecatcher, denn die haben viele Touristen, die haben einen Concierge, ne? All solche Geschichten sind essentiell. Meistens gibt es in dem Hotel auch vielleicht gleich das schöne Restaurant, eventuell gegebenenfalls ein Sternelokal, wo der Tourist natürlich ganz dringend das Outfit braucht. Ganz dringend. Und ja, also solche Sachen sind, glaube ich, so das von Hotel, Restaurants, Galerien, vielleicht auch Sport. Das sind so die Punkte, die man angehen muss heutzutage.
Musik, wir haben jetzt auch einen lokalen DJ engagiert für unsere Events dort und eben niemanden von Nürnberg, sondern geguckt, dass wir auch das junge Publikum eben lokal dort etwas anziehen. Das war uns auch wichtig.
Also würdet ihr sagen, moderner Luxus-Retail sieht heute ganz anders aus und erfordert deutlich vielfältigere Aktivitäten als früher?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, als wir mit Julian Dano vor 4 Jahren da zusammensaßen oder 5 Jahren und er uns mit dem Retail einfach mal auf den Tisch alles ausgepackt hat, an welche Stellen wir alles noch machen können und aktiv und ausbaufähig sind, haben wir ein sehr gutes Konzept entwickelt und viel dazu gelernt, was man dann jetzt eben modernisieren musste und was dann auch Erfolg gebracht hat.
Also macht euch stationäres Business mehr Spaß als das digitale Business?
Kann man schon sagen.
Ja.
Und seht ihr hier auch eindeutig mehr Wachstumspotenzial für euch, so aktuell, wie die Lage so ist?
Also ich glaube, in unserem Laden in Nürnberg wäre jetzt das Riesenwachstumspotenzial vielleicht nicht gewesen, weil wir sind einfach irgendwo an eine Größe angekommen, wo natürlich nach so vielen Jahren irgendwo man sich auch vorstellen könnte, dass das alles mal irgendwann an seine Grenzen kommt. Deswegen Wachstumspotenzial in Nürnberg wäre jetzt vielleicht in der Art nicht gewesen, aber deswegen natürlich jetzt die Expansion nach Augsburg.
Plant ihr noch weitere Läden zu übernehmen?
Wer weiß, was kommt.
Wer weiß, was kommt, absolut.
Ich würde da niemals nie sagen, aber es ist auf jeden Fall nichts, was uns momentan ganz oben auf der Agenda steht.
Und ab wann wird aus Benisch jetzt Amazon Rinaldi in Augsburg?
Montag, den 2.12. Also eigentlich 1.12. ist ein Sonntag, deswegen ab Montag, den 2.12.
Und das Sortiment, wie macht ihr das mit dem Einkauf? Weil du konntest da jetzt noch nicht wirklich für diese Saison für 2 Stores einkaufen. Oder wie habt ihr das geklärt?
Also wir hatten jetzt Zeit für die Main-Kollektionen tatsächlich. Schon schön, da haben wir dann sofort für beide eingekauft. Das war dann ziemlich schnelle Nummer. Und die Play-Kollektionen haben wir von Benisch, die wichtigsten, die für uns am lukrativsten erschienen sind, auch tatsächlich alle übernommen. Ob das jetzt Prada, Miu Miu und Celine war, die haben wir übernommen. Und für alles Weitere haben wir die Kollektionen dann ausgebaut. Ich habe die Firmen angeschrieben und wir haben dann ein bisschen aufgestockt. Wir konnten teilweise unsere Order erhöhen und konnten dann für Augsburg auch noch eine Selektion dazu platzieren.
Und wie haben die Firmen überhaupt reagiert auf die Übernahme?
Eigentlich alle sehr positiv, sehr positiv.
Habt ihr auch Unterstützung erfahren von den Firmen?
Naja, also die größte Unterstützung tatsächlich eigentlich von Prada und Celine, denn das waren ja die ersten, die dann an uns geglaubt haben auch, die uns ja auch schon kennen über Nürnberg und die dann einfach gesagt haben, sie bleiben trotz der Übernahme. Das ist ja heutzutage auch nicht. Du gehst ja quasi von null auf wieder neu in die Verhandlung. Wenn du Pech hast, sagen die Firmen, wir schließen den Standort fertig, ciao.
Eben, weil sie ja eigentlich sich aus dem Wholesale zunehmend verabschieden wollen. Deswegen ist es ja, wenn dann.
Der Brands war eigentlich die größte Unterstützung, die wir erfahren haben. Ja. Dass sie eben gesagt haben, wir möchten hier weiter liegen und möchten in der Stadt weiterhin vertreten sein, eben auch jetzt unter dem Namen Emerson Rinaldi.
Mhm. Ah, das ist ja gut zu wissen.
Wir hatten ein paar Benchmarks, wir hatten ein paar verdeckte Wünsche von Prada, auch zum Beispiel was die Ästhetik betrifft, wo wir dann natürlich auch eingegangen sind drauf, auf mehr Beleuchtung oder ein bisschen dieses neue Concept-Store-Feeling, was wir auch über Düfte und ein bisschen Bücher und Vasen und Geschenkartikel, was in Augsburg aktuell noch nicht erhältlich ist, was wir aber dann auch natürlich dort für das Einkaufserlebnis auf jeden Fall haben möchten.
Und wie liegt ihr im Zeitplan? Also es war ja nicht so viel Zeit von der Idee dann bis zur Übernahme.
Ja, wir müssen ja Gott sei Dank nicht zu viel verändern, aber das, was wir verändern müssen, ist alles gut getaktet und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das alles ziemlich zeitnah schaffen. Und wenn das ein oder andere Projekt oder eine andere Baustelle dann noch 3 Tage länger dauert, dann ist das, glaube ich, auch nicht wild.
Also eines der wichtigsten Dinge war tatsächlich das Personal zu stellen. Wir haben Personal übernommen, aber dennoch dadurch, dass die Familie Benisch sich personell mehr oder weniger zurückzieht, mussten wir schon, um diese Umsätze zu stemmen, die wir haben möchten, auf 1200 Quadratmetern deutlich mehr einstellen. Mhm. Weil der Laden ist, der ist ja fast dreimal so groß wie unser Laden hier in Nürnberg. Und wenn wir dann bestücken möchten mit so vielen Kleinigkeiten, mit Zusatzartikeln und vielen Handtaschen und dem Sortiment, was wir hier haben, brauchen wir personell auf jeden Fall deutlich mehr Leute. Und die jetzt in dieser kurzen Zeit hinzukriegen, das war Herr Rahmanns Projekt und großes Lob. Also er hat wirklich schon ganz süße Leute an Bord mitziehen können in wirklich knapper Zeit, was, glaube ich, so in Nürnberg schwieriger gewesen wäre.
Mhm. Und ist schon soweit alles fertig oder kurz vor der Fertigstellung?
Ja, die Verträge sind unterzeichnet unter Dach und Fach. Uns fehlt jetzt, wir wünschen uns noch einen Männerverkäufer zusätzlich, denn ein Mann so ist immer nicht schlecht auf dem Zupacken. Also
vielleicht hört jemand zu.
Wie ist eigentlich die Gewichtung zwischen Women's Wear und Men's Wear bei euch?
70-30.
Würde ich auch sagen, ja. Ungefähr 30% Herren, 70% Damen.
Okay, klingt ja so, als sei alles gut angerichtet für die Party am 2. Dezember.
Die Party ist erst am 3. Am 2.
Am 3.
machen wir noch einen Tag Backoffice einräumen.
Genau,
okay. Dann noch einziehen.
Okay, gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein rauschendes Fest, 3. Dezember. Ganz viel Erfolg auch für euer neues Business. Ich melde mich sicher ab und zu mit einem Update, um zu hören, wie es so läuft und wie es euch so geht.
Sehr gerne.
Und danke euch schon mal ganz, ganz herzlich für eure Insights.
Vielen Dank, liebe Silke. Danke
vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
Das war der TV-Podcast diese Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Silke Emig.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.